Ein herzliches Grüß Gott zur Spiritualitätssendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria Österreich und Südtirol, sagt Ihnen Oliver Gierens. Ich kann nicht mehr richtig beten. Was tun bei Gebetsschwierigkeiten? Das ist das Thema unserer heutigen Sendung. Sie hören nun dazu einen Vortrag von Pfarrer Werner Ludescher aus Dornbirn in Österreich.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns heute einem Thema zuwenden, das, so wie ich denke, jeden angeht. Jeden, der die Freundschaft mit Gott sucht, jeden, der in irgendeiner Weise an Gott interessiert ist und Kontakt mit ihm wünscht und den immer wieder auch pflegt im Gebet. Es sind die sogenannten Schwierigkeiten des Gebetes. Was ist das Gebet überhaupt? Ich denke, dass wohl die große Teresa von Avila hier eine wunderbare Definition gegeben hat, die aus ihrer reichen, konkreten Erfahrung stammt, nämlich beten heißt mit Gott sprechen, mit Gott oft sprechen, von dem ich weiß, dass er mich hört und dass er mein Freund ist. Eine wunderbare Definition für das Gebet. Und man fragt sich vielleicht dann gleich, ja, kann das schwierig sein, mit einem Freund zu sprechen, von dem ich weiß, dass er mich liebt, dass er mir zuhört, dass er immer für mich da ist? Gibt es da Schwierigkeiten? Schon im menschlichen Leben freuen wir uns ja, wenn wir mit einem Freund beisammen sein können und das Gespräch fließt normalerweise so hin und her bei einer guten Freundschaft. Kann es da Schwierigkeiten geben? Jeder, der auf dem Weg des Gebetes sich begibt, der kennt etwas von diesen Schwierigkeiten. Wie könnten wir diese Schwierigkeiten benennen? Welche Schwierigkeiten gibt es? Zum Beispiel, ich komme nur schwer zur Ruhe. Also, dass es uns schwerlich gelingt, in die Ruhe des Gebetes zu finden. Zunächst einmal in die äußere Ruhe, weil es ja auch gar nicht so leicht ist, alle äußeren Störfaktoren auszuschalten, die uns hindern könnten, zu einem inneren Zwiegespräch mit Gott zu kommen. Ich komme schwer zur Ruhe, äußerlich und innerlich, weil meine Gedanken immer sich so hin und her bewegen und sich so schwer ordnen und zähmen lassen. Nicht selten erwischen wir uns, wenn wir ins Gebet gehen, dass wir zwar beten wollen, aber während wir beten, schweifen wir ab, machen Pläne für morgen oder irgendetwas aus der Vergangenheit taucht auf und das hindert uns beim Beten. Manche klagen auch, dass sie einfach Tagträume haben, wenn sie ins Gebet gehen. Oder eine Schwierigkeit kann sein, wie soll ich überhaupt anfangen zu beten? Was sage ich da Gott, wenn ich mich entschlossen habe, zu ihm zu beten? Manchmal ist die Schwierigkeit, dass eine große Sprachlosigkeit oder sogar eine innere Leere uns begegnet, der wir dann manchmal sehr schnell ausweichen wollen und von ihr flüchten wollen, indem wir das Gebet einfach abbrechen und uns wieder etwas anderem zuwenden. Was gibt es noch für Schwierigkeiten beim Gebet? Zum Beispiel, ja, ich schweife immer wieder ab oder manche schlafen auch ein beim Gebet oder einfach grundsätzlich, dass man sich überhaupt die Zeit nicht nimmt für das Gebet, weil es uns, wenn man ganz ehrlich ist, noch nicht so wichtig ist, dass wir Zeit dafür uns aufsparen. Denn es ist schon unsere Erfahrung, für alles, was uns wichtig ist, was uns wertvoll ist, dafür nehmen wir uns Zeit, auch wenn wir wenig haben davon. Aber wir nehmen uns dafür Zeit. Und wenn wir sagen, ich habe keine Zeit zum Beten, dann müsste ich eigentlich ehrlicherweise lieber sagen, eigentlich ist mir das Gebet noch nicht so wichtig, dass ich mir Zeit dafür nehme. Dann eine Gebetsschwierigkeit ist sicher auch, dass wir es schwierig finden, dass Gott ein so stiller Gesprächspartner ist. Beziehungsweise, dass seine Reaktion nicht gleich im Gebet erfolgt, sondern verzögert, dann im Alltag. Und das erscheint uns manchmal schwierig. Kann aber auch sehr wohltuend sein, wenn wir merken, dass wir Dinge, die wir im Gebet besprochen haben, dass die sich lösen können am nächsten Tag oder in der nächsten Zeit. Dann gibt es die Gebetsschwierigkeit, dass man sich manchmal fragt, ob ich Gott das wirklich zutrauen kann, dass er mir hilft, oder ob ich wirklich darauf vertrauen kann, dass mein Gebet eine Wirkung hat. Also auch das ist eine Gebetsschwierigkeit, der wir begegnen. Glaube ich wirklich, dass Gott mir helfen kann, wenn ich anfange zu beten? Oder tue ich vielleicht einfach so aus diesem Motto heraus beten, wenn es nichts nützt, dann wird es auch nichts schaden. Das ist ein Zeugnis für wenig Vertrauen beim Gebet. Also auch diese Gebetsschwierigkeit gibt es. Dann, manchen fällt es auch schwer, im Gebet für sich selbst etwas zu erbitten. Es fällt ihnen viel leichter, etwas für andere zu erbitten. Oder manche haben die Schwierigkeit, darf ich Gott, wenn ich mein Leben anschaue, das nicht perfekt ist und das viele Fehler aufweist oder sogar Schuld da ist, darf ich Gott überhaupt um etwas bitten? Darf ich überhaupt mit ihm in Beziehung treten? Liebe Hörerinnen und Hörer, und dann gibt es da noch diese geistliche Trockenheit, von der ihr sicher schon gehört habt und sie selbst vielleicht auch schon erlebt habt, dass einem vielleicht das Gebet, das einem vorher so zur Freude war und Trost gespendet hat, dass dieses Gebet einem auf einmal so trocken erscheint und wo kein Trost mehr da ist und keine Freude mehr im Herzen zu spüren ist. Und wo wir dann uns fragen, ja, was ist denn los mit mir? Oder vielleicht fragen wir auch, was ist denn los mit Gott? Hat er sich versteckt? Hat er sich zurückgezogen? Wo ist er? Das sind ganz existenzielle Fragen, die auftauchen können bei der geistlichen Trockenheit. Ich habe ein bisschen, liebe Hörerinnen und Hörer, im Jugendkatechismus nachgeschaut, ob da auch etwas zu finden ist über Gebetsschwierigkeiten. Und tatsächlich findet sich hier eine Frage: Warum ist das Gebet zuweilen ein Kampf? Und dann heißt die Antwort: Die geistlichen Meister aller Zeiten haben das Wachstum im Glauben und in der Liebe zu Gott als einen Kampf beschrieben, bei dem es um Leben und Tod geht. Der Kampfplatz ist das Innere des Menschen. Die Waffe des Christen ist das Gebet. Wir können uns von unserer Selbstsucht besiegen lassen, uns an nichtige Dinge verlieren oder Gott gewinnen. Ich denke, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist immer diese große Entscheidung. Welche Straße wähle ich? Wähle ich die Straße des Egoismus, wo es nur darum geht, dass ich okay bin, dass ich mein Glück habe, dass ich mein Vergnügen habe, dass ich Spaß habe, dass es mir gut geht? Oder wähle ich den Weg der Liebe und Treue, bei dem es darum geht, sich selber zu vergessen und seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche auch einmal hintanzustellen, um in immer reinerer Liebe einfach vor Gott und für Gott da zu sein oder auch vor den Menschen da zu sein und für sie da zu sein, ohne dass man selbst vielleicht eine Erfüllung dabei genießen kann. Ja, tatsächlich steht dann hier in der Sprache der Jugend, wer beten will, muss oft erst seinen inneren Schweinehund besiegen. Was heute Null Bock heißt, kannten schon die Wüstenväter als Trägheit. Arcadia, das ist diese Trägheit, die uns manchmal befällt und wir können uns nur sehr schwer zum Gebet aufraffen. Wir haben keine Lust zum Beten, es zieht uns nicht zum Beten hin und es ist eine Mordsanstrengung, sich dann wirklich eine Zeit des Gebetes zu nehmen. Das allein ist schon eine großartige Entscheidung und ich denke, ist eine große Freude für Gott, weil Gott dann sieht, wie wir kämpfen, weil Gott dann sieht, ich möchte ihm treu bleiben und ich möchte jetzt ins Gebet gehen, auch wenn ich überhaupt keine Lust dazu habe. Einfach aus Dankbarkeit, aus Treue, aus Liebe zu Gott. Die Unlust ist also wirklich ein großes Problem im geistlichen Leben. Diese Unlust an Gott, von der alle Heiligen ein Lied zu singen wissen. Und natürlich auch der Zeitgeist sieht im Gebet keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Da ist man für nichts wert und nütze. Besser ist es doch, einen Kranken zu besuchen, als eine Viertelstunde einfach da zu sitzen oder in der Kirche zu beten. Was soll das? Was bringt das? Geh doch zu den Leuten, geh doch zu den Menschen, tu doch etwas. Und eine ganz allgemeine Schwierigkeit ist etwas, das einfach unser Kalender manchmal so voll ist, dass er für das Gebet keinen Platz mehr zu haben scheint. Und wir müssen uns schon auch ganz klar sein, wenn Gebet wirklich eine Begegnung mit Gott ist, der mich liebt, der mein Freund ist, der mir zuhört, der mich glücklich machen will, der mich mit seiner Liebe umfangen will, der mich einlädt, bei ihm zu sein und auszuruhen, dann gibt es da einen, dem das gar nicht passt. Und das ist der Versucher. Und deshalb haben wir es, wenn wir den Weg des Gebetes und des Glaubens beschreiten, immer auch mit dem Kampf gegen den Versucher zu tun. Der unternimmt ja alles, um uns Menschen von der Hingabe an Gott und von dem Kontaktschließen mit Gott abbringen möchte. Und wenn Gott uns da nicht helfen und halten und unter die Arme greifen würde, liebe Hörerinnen und Hörer, dann würden wir diesen Kampf gar nicht gewinnen.
Sie haben eingeschaltet die Spiritualitätssendung bei Radio Horeb. Ich kann nicht mehr richtig beten. Was tun bei Gebetsschwierigkeiten? Dazu nun der zweite Teil des Vortrags von Pfarrer Werner Lodescher aus Dornbirn in Österreich.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn also das Gebet eine Unterhaltung mit Gott ist, von dem ich weiß, dass er mein Freund ist, dass er mich liebt, dass er da ist für mich und mich hört, dann ist das Gebet wirklich eine Suche nach dem Du. Im Gebet suchen wir nicht uns selbst. Das kann auch manchmal eine Schwierigkeit sein. Nämlich die Frage, ist das Beten nicht doch auch eine Art von Selbstgespräch, wo man sich eigentlich etwas vormacht und sich einer Illusion hingibt. Aber gerade kennzeichnend für das Gebet ist es, liebe Hörerinnen und Hörer, dass man eigentlich im Gebet vom Ich zum Du kommt, von der Selbstbezogenheit und von dem Kreisen um sich selbst möchte man ausbrechen in eine radikale Offenheit, so wie es der Jugendkatechismus beschreibt, in eine radikale Offenheit für die Begegnung, für den Kontakt, ja, für die Vereinigung mit Gott. Natürlich, wer so radikal offen ist, der entwickelt auch Antennen für das Gegenüber, für Gott. Wer wirklich betet, kann erfahren, dass Gott spricht. Ich glaube, Mutter Teresa war es, die immer wieder betont hat, wenn ihr die Stille sucht und im Gebet euer Herz für Gott öffnet, dann wird er zu euch sprechen. Das ist jetzt kein Originalzitat, sondern nur sinngemäß Mutter Teresa zitiert. Und natürlich werden wir auch erfahren, dass man erkennen muss, dass Gott oft anders spricht, als wir es wünschen und erwarten. Es kann ja ohne weiteres sein, dass die Erwartungen beim Beten nicht so erfüllt werden. Manchmal werden sie erfüllt. Zum Beispiel, man ist traurig und wird dann wirklich durch das Gebet getröstet. Man ist mutlos und irgendwie erhält man durch das Gebet, wenn man es alleine macht oder in Gemeinschaft, man erhält neue Kraft und neuen Schwung. Und es ist wirklich die Erfahrung, dass man häufig anders aus einem Gebet herauskommt, als man in es hineingegangen ist. Das erfahren auch viele, die zum Gottesdienst kommen. Man kommt vielleicht zum Gottesdienst am Sonntag etwas gedrückt, zertätscht, wie ich manchmal sage, einfach von den Mühen und Enttäuschungen des Alltags, der Woche. Und irgendwie, wenn man die Messe versucht, gut mitzufeiern, irgendwie fällt das dann ab und man kehrt anders nach Hause, gelöster, entspannter, etwas froher, weil man eben das Herz geöffnet hat und Gott einem begegnen konnte und Gott in unser Herz einziehen konnte. Aber natürlich, manchmal werden die Erwartungen beim Beten nicht erfüllt. Irgendwie kann es ja auch sein, dass man manchmal so flüchten möchte. Man möchte flüchten von der Arbeit, von der Verantwortung, die man hat. Man möchte irgendwie flüchten und ausruhen. Und dann kann es sein, dass man im Gebet so gar keine Ruhe findet, sondern dass da noch das Gewissen da ist und dann noch Ärger, Unruhe schafft und bohrende Fragen stellt und uns sozusagen in der Stille das Gewissen so uns bedrängt und uns ermahnt. Also das kann ohne weiteres auch sein. Und wenn man da dann bereit ist, das auch auszuhalten, dann kommt man, so denke ich, schon einen Schritt weiter. Ja, eine weitere Schwierigkeit, liebe Hörerinnen und Hörer, ist sicher die, die nicht wenige machen. Was ist, wenn ich die Erfahrung mache, beten hilft nicht? Was ist dann? Das ist gar keine so seltene Erfahrung, dass wir denken, es hilft nicht. Ich bete, es hilft nicht. Es wird nicht besser. Mein Problem wird nicht gelöst. Ich komme nicht weiter. Die Schwierigkeiten bleiben immer dieselben. Oder es geht immer noch mehr bergab. Ich bete, bete, bete und es geht noch mehr bergab. Dazu muss man sagen, dass der, der betet, der wirklich betet, der sucht nicht vordergründige Erfüllung seiner Bitten, weil das wäre ja irgendwie ein sehr egoistisches Gebet. Lieber Gott, du hast das zu tun, was ich will. Sorge du gefällig, dass das und das geschieht, was ich gutmeinend dir jetzt anvertraue und von dir jetzt wünsche und fordere. Nein, wer betet, dem geht es eigentlich darum, dass er nicht die Erfüllung seiner Bitten unbedingt als oberstes Ziel hat, sondern er sucht im Gebet den Willen und die Nähe Gottes. Das ist etwas ganz Wichtiges. Herr, was willst du wirklich? Und im Grunde möchte ich nur bei dir sein. Oder jetzt im Marienmonat Mai, wenn wir den Rosenkranz beten. Um was bitten wir da alles? Geht es nicht zuerst einfach darum, ich möchte in der Nähe von Maria sein, meiner Mutter. Ich möchte einfach in ihrer Nähe sein, damit sie mich besser zu Jesus führen kann. Und nicht ständig nur die Bitten, jene Wünsche und die Probleme immer vortragen. Die große Therese von Avila sagt einmal, ich weiß ganz genau, warum Menschen oft im Gebet so nicht in die Freude kommen, weil sie so fokussiert sind auf ihre eigenen Probleme und Wünsche und Bitten und nicht fokussiert sind auf Gott. Wenn ich im Gebet wirklich, wenn es mir wirklich darum geht, Gott zu suchen, dann komme ich früher oder später in die Freude und in die Zufriedenheit und in den Frieden. Ja, also beten heißt nicht nur Gott seinen eigenen Willen aufzwingen wollen, sondern restlose Hingabe, grenzenlosen Glauben und ein langes Warten auf das Eingreifen und Handeln Gottes. Jemand hat einmal gesagt, im Grunde reagiert Gott auf drei verschiedene Arten auf unsere Bitten. Die erste Weise, wie er reagieren kann, ist ja. Also wenn eine Bitte erfüllt wird. Die zweite Weise, wie Gott reagieren kann, ist noch nicht. Das heißt, wir müssen warten, bis unsere Bitten erfüllt werden. Und das kann auch eine Gebetsschwierigkeit auslösen, weil wir zu ungeduldig sind und dann das Beten abbrechen und nicht wie dieser Freund sind, der in der Nacht an die Tür seines Freundes klopft und hartnäckig klopft und immer wieder klopft, bis er ihm endlich öffnet. Also wenn sich Gott entschieden hat für das noch nicht, dann gilt es, Geduld zu haben. Und die dritte Art und Weise, wie Gott auf eine Bitte reagieren kann, neben dem Ja und neben dem noch nicht, die dritte Art und Weise ist, ich habe noch etwas Besseres für dich. Ich habe noch etwas für dich, was dir mehr Hilfe ist als das, was du jetzt meinst, dass du unbedingt brauchst. Und dazu braucht es wirklich diese Hingabe, dieses langsam immer mehr eins werden mit dem Willen Gottes, von dem ich wissen darf, dass er nur das Beste will für mich und für jene, für die ich bete. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist auch eine Gebetsschwierigkeit. Ich habe gebetet und es hat nichts geholfen. Wahrscheinlich beten wir dann nicht intensiv genug. So hat der heilige Pfarrer von Ars einmal einen Mitbruder, der über seinen Misserfolg klagte, gefragt: Du hast gebetet, du hast geseufzt, hast du aber auch gefastet, hast du gewacht? Ja, es braucht manchmal neben dem Gebet auch diesen ganz persönlichen Verzicht des Fastens. Oder es braucht vielleicht ein freiwilliges Opfer, das ich so Gott hinschenke und hinlege. Die kleine Therese sagt, Gebet und Opfer sind die Dinge, mit denen ich der Kirche am meisten nützen kann. Diese Dinge stehen wahrscheinlich in keinem Pastoralplan, aber dennoch haben die Heiligen das erkannt. Gebet und Opfer sind die Dinge, mit denen ich der Kirche am meisten nützen kann. Ja, und dann natürlich kann es auch sein, dass wir keine Erhörung finden, weil wir Gott einfach um die falschen Dinge bitten. Weil wir vielleicht bitten um die Befreiung von einem Kreuz, und genau dieses Kreuz wäre uns eine Hilfe, uns von uns selbst zu lösen und hineinzuwachsen in eine tiefere Liebe, in ein weiteres Herz, hin zum Wesentlichen und weg von allem Unwesentlichen. So hat Therese von Avila einmal gesagt: Bete nicht um leichtere Lasten, bete um einen stärkeren Rücken. Hier sehen wir, wie sich die Perspektiven verschieben. Die werden ganz anders. Bete nicht um leichtere Lasten, bete um einen stärkeren Rücken.
Spiritualität bei Radio Horeb. Ich kann nicht mehr richtig beten. Was tun bei Gebetsschwierigkeiten? Das ist das Thema der heutigen Sendung. Hier nun der dritte Teil des Vortrags von Pfarrer Werner Ludescher aus Dornbirn.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben schon einmal davon gesprochen im Laufe unseres Nachdenkens über die Gebetsschwierigkeiten. Was ist denn, wenn man beim Beten nichts fühlt? Oder es kann sogar sein, dass man einen Widerwillen gegen das Gebet empfindet, dass man eine Abneigung gegen das Gebet im Herzen trägt. Man muss ganz ehrlicherweise sagen, diese Gebetsschwierigkeiten macht wirklich jeder Beter durch. Zerstreuung beim Beten, das Gefühl der inneren Leere, und der Trockenheit und wie eben gesagt sogar der Widerwille gegen das Gebet, das sind einfach Erfahrungen, die jeder Beter macht. Und im Grunde, liebe Hörerinnen und Hörer, gibt es eigentlich nur eine Hilfe. Und zwar, die eine Hilfe heißt, in aller Treue weiterbeten. In aller Treue weiterbeten. Das ist manchmal das wirkliche Erkennungsmerkmal eines guten Gebetes. Bin ich treu im Gebet? Fragezeichen. Bin ich wirklich treu im Gebet, auch wenn ich dabei nichts spüre, nichts fühle, keinen Trost empfange, bin ich da wirklich ganz, ganz treu. Die Versuchung ist natürlich, das Gebet schmeckt mir nicht, also lasse ich es. Es ist wie wenn man ein Bier trinkt, das einem nicht schmeckt. Man wird es einmal trinken, dann merkt man, es schmeckt nicht, dann lässt man es, sucht man was anderes. So ist es auch mit dem Gebet. Wenn man mehrere Male merkt, es schmeckt mir nicht, was soll das, es erfüllt mich nicht, dann kann man es ja auch lassen. Und das ist dann der Anfang vom Ende. Da spielt man dann wirklich mit der Nabelschnur, die uns mit Gott verbindet. Und die dürfen wir und sollen wir nie, nie, nie abtrennen. Und darum ist dieser einzige Rat, den uns die Heiligen geben, sei es die Teresa von Avila, sei es ein Franz von Sales, sei es ein Pfarrer von Ars, die Treue des Gebetes, trotzdem beim Beten bleiben, trotzdem beim täglichen Rosenkranz bleiben, trotzdem beim Stundengebet bleiben, beim Brevierbeten. Das gilt besonders auch für uns Priester, auch wenn wir Widerwillen dagegen empfinden, auch wenn es uns schwerfällt, uns dafür zu entscheiden, trotzdem in Treue weiterbeten. Und dann kann es sein, oder wird es sein, dass wir so wie durch eine Wüste wandern, wir wandern durch eine Wüste und plötzlich sehen wir dann vor unseren Augen wieder etwas Grünes. Wir sehen eine Oase. Und dann brauchen wir nur noch eben dorthin zu steuern und werden bald zur Oase kommen. Es kann nicht sein, dass Gott uns immer in der Wüste lässt. Das kann nicht sein. Das kann wirklich nicht sein. Und das soll uns auch zuversichtlich machen. Gott weiß, wann und wie lange er uns in der Wüste führen muss. Und dann wird er uns wieder auch die Oase sehen lassen. Und dann können wir auch wieder dort frisches Wasser trinken und werden erlöst und erleichtert sein. Aber es ist wirklich so, die Heiligen beschreiben diese Trockenheit oft einfach auch als diese Wanderung durch die Wüste, bis wir eben wieder zu einer Oase vorstoßen können. Der heilige Franz von Sales hat sich ja ganz besonders auch mit diesem Thema, wenn das Beten schwerer wird, befasst und hat auch davon gesprochen, dass es auch Dürreperioden in der Gottesbeziehung geben kann. Auch er betont, wie die große Teresa von Avila, dass eigentlich das Gebet nicht das Hersagen von irgendwelchen Formeln ist, sondern dass das Gebet immer eine Beziehung ist. Es ist eine geistliche Freundschaft. Und wesentlich für diese geistliche Freundschaft ist die Kommunikation, die persönlich, oftmalig und aufrichtig ist. Also drei Wesensmerkmale für diese freundschaftliche Beziehung mit Gott. Sie soll ganz persönlich sein, oftmalig, also regelmäßig und ganz von Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit geprägt sein. Ich finde das eine wunderbare Sache, die da Franz von Sales uns mitgibt. Bete persönlich. Also wir sagen bei uns, so wie dir der Schnabel gewachsen ist, von Herz zu Herz. Und Gott versteht auch uns dann noch, wenn wir nichts mehr sagen können wenn wir sprachlos sind. Er versteht uns auch dann noch, wie es eben ein guter Freund tut. Also es soll ganz persönlich sein. Rede mit Gott ganz vertrauensvoll, ganz offen. Wenn uns jemand zuhören würde beim Beten, würde er vielleicht sagen, was redest du da für einen Stumpfsinn? Aber da gibt es ein Geheimnis zwischen dir und Gott, das versteht nur Gott und das verstehst nur du. Einfach ganz persönlich. Glaube wirklich, er ist dein Vater, er ist dein Freund, er ist da, um dir zuzuhören und dich seine Liebe spüren zu lassen. Oftmalig, das zweite Merkmal, wirklich regelmäßig, das sehen wir schon. Gell? Es gibt Menschen, die fangen mit dem Gebet an und dann bekommen sie sozusagen ein paar Rosinen. Gell? Sie bekommen ein paar Rosinen, sie erleben wirklich so Momente himmlischer Freude und auch wirklich so geistlichen Trost. Aber dann sagt der heilige Franz von Sales, der möchte uns warnen, dass dieses schöne, angenehme Wetter nicht von Dauer ist, sondern häufig von einem geistlichen Zustand der Trockenheit abgelöst wird, indem man sich wie in einer dürren, kahlen Wüste fühlt, in der es keinen Pfad und keine Straße zu Gott gibt. Also aufgepasst. Ohne weiteres kann es sein, dass am Anfang des geistlichen Weges die Tröstung da ist, die Freude über das Gebet. Aber wie es bei einem Wetter ist, kann das schöne Wetter auch sich eintrüben und dann gilt es in gleicher Weise mit Gott die Verbindung zu halten und zu suchen, auch wenn wir nicht diese offensichtliche Tröstung mehr spüren. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir zu sehr an den Tröstungen Gottes hängen und nicht zu sehr am Wesentlichen, nämlich am Gott dieser Tröstungen. Nicht die Tröstungen sind das Wesentliche beim Gebet, sondern Gott selbst, er selbst. Und wenn ich in totaler Zerstreuung manchmal beim Gebet bin und meine Gedanken überhaupt nicht fassen kann, aber ich nehme mir jetzt vor, eine Viertelstunde bin ich vor dem Allerheiligsten, und dann kann ich auch Gott sagen, lieber Gott, es geht mir jetzt wirklich nicht um mich. Du siehst, wie zerstreut ich bin, du siehst, wie ich unruhig bin, ich spüre auch nichts von deiner Nähe, aber es soll mir nicht um mich gehen. Ich will da sein mit meinem Körper und mit meinem Geist, auch wenn er immer wieder abschweift und zerstreut ist. Ich will da sein vor dir und für dich. Da gibt es ja auch diese berührende Geschichte von diesem Paul, einem Bettler, der in Paris jeden Tag in die Kirche gegangen ist und sich vorne hingesetzt hat in der Nähe des Tabernakels und einfach gesagt hat, Jesus, ich bin Paul, ich komme dich besuchen. Nichts anderes. Das hat er gesagt. Der hat sicher auch nicht Tröstungen erfahren. Aber es war ihm einfach wichtig, Jesus besuchen zu kommen, ein bisschen bei ihm zu sein, ihm die Einsamkeit zu nehmen, also dem Jesus die Einsamkeit zu nehmen und dann wieder zu gehen. Und es wird dann erzählt, dass dieser Mann schwer krank geworden ist und im Sterben lag. Und dann sei ein Mann weiß gekleidet in das Krankenzimmer gekommen und habe sich an den Bett Rand gesetzt und habe gesagt, Paul, ich bin Jesus, ich komme dich besuchen. Und von dieser Stunde an war dieser Paul geheilt und wurde wieder ganz gesund. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, es geht beim Beten darum, was suche ich? Suche ich nur mich und meinen Trost und mein inneres gutes Gefühl? Oder suche ich wirklich Gott? Will ich, so wie es der kleine Francesco von Fatima immer so getan hat, er ist immer in die Kirche gegangen mit dem Wunsch, ich möchte Jesus trösten. Nicht ich möchte einen Trost von Jesus, sondern ich möchte Jesus trösten, der ganz alleine im Tabernakel da ist. Der Blickwinkel ist da ganz ein anderer. Ich möchte Jesus trösten. Es geht mir nicht um mich, sondern ich möchte Jesus Gesellschaft leisten, der im Tabernakel unserer Pfarrkirche oft so alleine ist. Stundenlang, oft tagelang ist niemand da und spricht mit Jesus. Verstehen wir, liebe Hörerinnen und Hörer, auf was es ankommt? Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte uns alle wirklich dazu ermutigen und aufrufen, bleiben wir dem Gebet treu. Bleiben wir dem Gebet treu, auch wenn wir manche Zerstreuungen überhaupt nicht wegbringen. Ich glaube, es ist nicht gut, wenn man zum Beispiel Rosenkranz betet und man kommt raus und man beginnt dann wieder von vorne. Das ist, glaube ich, nicht gut. Das müssen wir nicht. Dann werden wir nie einen Rosenkranz zustande bringen, weil einen Rosenkranz ohne Zerstreuungen, den gibt es nicht. Also besser ist es, immer wieder einfach zurückzukehren zum Herrn und in aller Geduld weiter zu beten. Gott sieht, dass ich mich bemühe. Gott sieht, dass ich mich entschieden habe für das Gebet. Gott sieht, dass ich der Mutter Gottes eine Freude machen will, wenn ich den Rosenkranz bete. Und dann wird auch ein Gebet, das in meinen Augen total unvollkommen ist und bruchstückhaft ist und begrenzt ist, dann wird auch so ein Gebet ganz, ganz wertvoll vor Gott und für Gott. Übrigens, die große Therese von Avila, die hat eigentlich das Thema Zerstreuungen auch von einer sehr humorvollen Seite gesehen. Sie hat einfach so gesagt, man muss den Zerstreuungen auch mit einem gesunden Hausverstand begegnen. Und da schreibt sie, manchmal lache ich über meine Zerstreutheit und erkenne meine Armseligkeit an. Ich lasse dem Verstand freien Lauf und schaue zu, was er macht. Also das heißt, sie nimmt diese Ablenkungen nicht mehr so ernst. Es gehört einfach auch zu unserem menschlichen Wesen und Sein. Wir sind ja nicht nur beim Beten zerstreut, sondern manchmal auch, wenn wir mit anderen reden, sind unsere Gedanken ganz woanders, nur nicht beim Gespräch. Das ist einfach eine allgemein menschliche Schwäche. Und dann bemüht sie sich aber trotz der Unruhe des Verstandes, beim Beten zu bleiben und am Beten festzuhalten. Und dann schreibt sie auch, eine letzte Abhilfe, die ich gefunden habe, nachdem ich mich lange Jahre abgemüht hatte, ist, ihn nicht anders denn als einen Verrückten zu betrachten. Also den Verstand meint sie damit. Den Verstand nicht anders denn als einen Verrückten zu betrachten und ihn bei seiner Beschäftigung zu lassen, die ihm nur Gott wegnehmen kann. Und da wird er dann endlich gebändigt werden. Sie hat natürlich schon auch erkannt, dass das eine Schlacht ist, die man nicht gewinnt, gell? Den Verstand zur Ruhe zu bringen, und sie überlässt das einfach letztlich sozusagen Gott, der da Ruhe verschaffen kann. Also es ist schon wichtig, sich da nicht selber zu quälen und selber verrückt zu machen, wenn einem kein Gebet gelingt ohne Zerstreuungen. Wichtig ist immer auch die innere Haltung. Auf die kommt es drauf an. Und dann ist es noch ganz interessant, die große Teresa von Avila war ja wirklich auch eine Frau mit beiden Füßen auf, mit beiden Beinen auf der Erde, ganz geerdet. Sie sagt in einem ihrer Hinweise über das Gebet, dass es einfach auch eine körperliche Indisponiertheit gibt. Die Einflüsse des Wetters und der Kreislauf der Körpersäfte bewirken oft, dass man ohne eigene Schuld nicht das tun kann, was man gerade möchte, sondern auf vielerlei Weise leidet. Je mehr man sich dann zwingen möchte, desto schlimmer wird es und desto länger dauert das Übel an. Hier bedarf es des gesunden Menschenverstandes, um festzustellen, woher diese Unfähigkeit zu beten kommt, damit man deshalb nicht deprimiert wird. Denn es ist klar, dass es sich hier um den Zustand eines Kranken handelt. Man soll die Gebetszeit ändern, selbst wenn das oft mehrere Tage dauert. Man soll sich äußeren Tätigkeiten hingeben, wie Werken der Nächstenliebe oder der geistlichen Lesung, obwohl man dann oft nicht einmal dazu in der Lage ist. Man soll die Zeit mit guten Gesprächen überbrücken oder einen Spaziergang machen. Das der Ratschlag der großen Teresa von Avila, der Lehrmeisterin des inneren Gebetes. Also wir merken hier schon, es geht nichts mit Zwang. Auch wenn wir uns selber zwingen, es geht nicht. Sondern auch im geistlichen Leben müssen wir mit Hausverstand agieren. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben jetzt einige Gebetsschwierigkeiten miteinander betrachtet und darüber nachgedacht. Ich möchte noch einmal betonen, was das Gebet im Grunde ist. Das ist ja das Wichtigste. Im Gebet suche ich nicht mich selbst. Ich flüchte auch nicht vor der Wirklichkeit, sondern ich gehe zu Gott, um eine Hilfe zu bekommen, damit ich mich der Wirklichkeit noch besser stellen kann. Das Gebet ist nicht eine Suche nach Trost, nach innerer Freude, sondern das Gebet ist eine Suche nach dem Du, eine Suche nach Gott. Hier, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich noch einmal ein Wort von Franz von Sales hereinbringen und damit dann unsere Betrachtung beenden. In Demut sollen wir Gott um seinen Trost bitten, uns zugleich unserem Beichtvater öffnen und den Rat annehmen, den er uns erteilt. Darüber hinaus sollen wir nicht allzu sehr darauf aus sein, von diesem Zustand der Trockenheit befreit zu werden, sondern vielmehr ruhig darauf warten, bis Gott selbst das bewirkt oder auch nicht. Denn wenn Gott diesen heiligen Gleichmut sieht, wird er uns mit vielen Gnaden und Segnungen trösten. Jedenfalls sollen wir in Zeiten der Dürre nie den Mut verlieren, sondern geduldig auf die Rückkehr der Freude warten und dabei der Praxis des Gebetes treu bleiben. Tatsächlich ist es so, dass Treue im Gebet inmitten von Trockenheit zu Tugenden führt, die wirklich fest und geistlich robust sind. In diesem Sinn, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich uns alle dazu ermutigen, falls wir durch irgendeine Schwierigkeit beim Gebet aufgehört haben zu beten, fassen wir heute den Entschluss, wieder damit neu zu beginnen. Gott wird nicht müde, uns unsere Untreue zu vergeben, und er wird nicht müde, uns immer wieder einzuladen zum Zwiegespräch mit ihm. Und entschließen wir uns heute, auch wenn wir manche Gebetsschwierigkeiten durchmachen, entschließen wir uns heute miteinander, dass wir dem Gebet treu bleiben wollen. Es ist wie ein Gang durch die Wüste. Wenn wir liegen bleiben, sterben wir. Auch wenn wir umkehren und die Freude irgendwo anders suchen, wir werden sterben. Nur wenn wir weitergehen, vorangehen, dann kommen wir zur Oase, wo es wieder frisches Wasser gibt. Dann kommen wir, wie es der heilige Franz von Sales sagt, wieder zur Freude. Und wir müssen manchmal auf diese Freude länger warten. Aber es lohnt sich, darauf zu warten in aller Treue. Und ist es nicht so, wenn wir ein verliebtes Ehepaar am Hochzeitstag sehen, wie sie einander anstrahlen und lächeln? Wir freuen uns über ihre Liebe, die man so sieht und spürt. Aber wir wissen genau, das bleibt nicht immer so. Es kommen Tage, wo das schöne Wetter vorbei ist und wo es bewölkt ist. Es kommen Auf- und Ab-Erfahrungen. Und da gilt es dann, einander treu zu sein. Und was für die Ehe gilt, das gilt auch für unser ganzes persönliches Gehen mit Gott und zu Gott. Die Treue ist etwas ganz Wichtiges. Wer standhält bis zum Ende, der wird gerettet werden. In diesem Sinn, liebe Hörerinnen und Hörer, viel, viel Freude und besonders die Gnade des Durchhaltens beim Beten, auch wenn es einmal Schwierigkeiten gibt.
Ein herzliches Vergelt's Gott an Pfarrer Werner Ludescher aus Dornbirn in Österreich für seinen Vortrag. Wenn Sie diese Sendung noch einmal nachhören möchten, dann können Sie sie als Podcast auf unserer Homepage www.horeb.org herunterladen. Sie haben auch die Möglichkeit, einen Mitschnitt der Sendung auf CD zu bestellen. Rufen Sie unseren CD-Dienst an unter der Rufnummer 08323 96 75 120. Noch einmal 08323 96 75 120. Wenn Sie aus dem Ausland anrufen, dann wählen Sie bitte die 0049 8323 96 75 120. Auf Wiedersehen sagt Ihnen Oliver Gierens.